Erfolgsbilanz, der Sparkassen-Podcast für und mit Unternehmerinnen und Unternehmern.
Ich sehe das letzte Jahr, besonders Ende letzten Jahres, war für uns das Schwierigste oder fast das Schwierigste seit Firmenbestehen. Nicht nur durch Corona, das mit dem Homeoffice und mit dem ganzen digitalen Kommunizieren, sondern wir wollten uns auch so weiterentwickeln und so haben wir auch zahlreiche neue Software im Unternehmen eingeführt etc. Also neben diesen externen Krisen, also wir hatten schon intern extreme Umwälzungen, extrem große Investitionen und dann das Externe. Also das war wirklich extrem, was wir die letzten Jahre gemacht haben.
Erfolgsbilanz, der Sparkassen-Podcast für und mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Mit Jörg Sauerwein.
Schätzungsweise 80.000 Tonnen Ketchup verputzen wir in Deutschland jedes Jahr. Ob zur Bratwurst, auf Pommes oder so wie meine Tochter auf ihren Nudeln, da lässt sie jede Bolognese links liegen. Und ich gebe es zu, ich habe als Kind sogar ganz einfach oft mal eine Scheibe Brot mit Ketchup gegessen. Dieser Ketchup auf meinem Brot damals, der kam aus dem Unternehmen, um das es heute hier bei uns geht. Das war nämlich Hela Gewürzketchup. Hela. Ein Name, der in Deutschland vor allem für Ketchup steht, der aber in vielen Teilen der Welt gar nicht so sehr für seine rote Soße bekannt ist, sondern für etwas, das im Ketchup drin ist. Und zwar für Gewürze und Gewürzmischungen. Gerade erst hat das Unternehmen die größte Investition seiner Unternehmensgeschichte hinter sich und startet damit in die Zukunft. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Nudeln mit Gewürzketchup, Reis mit Gewürzketchup, Brot mit Gewürzketchup. Dass die Soße aus dem Hause Hela längst nicht nur zu Pommes oder Würstchen gegessen wird, das hört Alexander Laue immer wieder.
Wir hatten auch so einen Social-Media-Post, den hat irgendjemand gemacht, German Pesto. Weil man das halt zu vielen einfach so essen kann, ne? Das können Sie auch alle in Bolognese machen, zum Verfeinern zum Beispiel. Muss ja nicht komplett Nudeln mit Gewürzketchup sein, sondern viele benutzen das auch zum Verfeinern von Gerichten und so. Ist schon sehr universell, der Ketchup.
Alexander Laue ist seit einiger Zeit der neue Chef im Hause Hela. Erst im Frühjahr hatte sein Vater Björn, bis dahin noch der Geschäftsführer, auf Instagram bei den Hela-Fans für Aufregung gesorgt. Denn da tauchte ein Video auf, in dem der rüstige Noch-Chef in seinem Büro genervt ist von Laptop, Akten und Co.
Warum? Der Kaffee ist alle.
Ach, Himmel, sogar am Rauchen darf ich auch nicht mehr. Mist.
Frau Fuchs, geht bei Ihnen das WLAN?
Wie geht denn das Licht?
Nee. Frau Fuchs, das ist die falsche Akte.
Ach, keine Luft mehr. Ich gehe jetzt.
Und zwar in Rente. Den Ketchup nehme ich mit. So, haben die jetzt davon.
Und unter dem Video stand dann die Schlagzeile.
Der Gewürzketchup wird aus dem Sortiment genommen. Herr Laue geht in Rente und nimmt sein Lieblingsprodukt mit in den Ruhestand.
Das mit dem Ketchup war dann aber doch nur ein Aprilscherz. Der Ruhestand von Björn Laue allerdings nicht. Jetzt steht sein Sohn Alexander in vierter Hela-Generation an der Spitze des Unternehmens, das vor rund 100 Jahren in Hamburg gegründet wurde und inzwischen seinen Sitz im schleswig-holsteinischen Ahrensburg hat. Hela, das ist ein echtes Familienunternehmen, benannt nach Hermann Laue, von dem sich auch der Firmenname ableitet, Hermann Laue Hela. Dessen Kinder stiegen in die Firma ein, als gerade die Bundesrepublik Deutschland gegründet worden war. Ähnlich lief es mehrere Jahrzehnte später bei der nächsten Generation und jetzt gibt es wieder einen Generationswechsel. Das Augenzwinkern, mit dem sich der alte Chef im Instagram-Video verabschiedet hat, verrät vielleicht auch ein bisschen was über den Umgang in der Familie miteinander und über die Kunst, nicht nur erfolgreich ein Unternehmen zu führen, sondern auch den Nachwuchs erfolgreich in den Familienbetrieb zu lenken. Denn da ist kein Patriarch vom Bord gegangen, der für seine vier Kinder einen festen Plan hatte, nach dem Motto, ihr seid meine Erben und müsst den Laden gefälligst mal weiterführen. Tatsächlich stand für Alexander Laue sogar erstmal gar nicht fest, dass er wirklich das Geschäft übernehmen würde.
Ich weiß gar nicht, wie das mein Vater so hinbekommen hat. Das ist bei meinen Geschwistern aber auch so. Und ich habe das hier, als wir den Abschied gemacht haben, auch gesagt, vielleicht war das einer seiner Geheimnisse, warum er dann geschafft hat, dass sich alle seiner Töchter und Söhne fürs Unternehmen interessieren. Wir hatten nie den Zwang, das zu machen, auch jetzt nicht versteckt oder sowas. Also wir haben da auch nie irgendwelche Bemerkungen gehabt oder sowas, dass wir das mal machen können. Er hat uns nie ausgeschlossen oder so, aber es war auch nie der Zwang da.
Alexander Laue hätte sich zum Beispiel nach seinem Studium durchaus vorstellen können, auch erstmal in einem anderen Unternehmen zu arbeiten. Dann aber spricht ihn ein scheidender Hehler Geschäftsführer an, ob er ihm nicht mal das Unternehmen zeigen solle. Und so ergibt das eine das andere und Laue steigt vor rund 12 Jahren bei Hehler ein. Nach einiger Zeit wird er Geschäftsführer für den internationalen Firmenbereich. Das habe sehr wenig mit dem deutschen Geschäft zu tun gehabt, sagt er. Mit Niederlassungen und Tochterunternehmen, zum Beispiel in Österreich und der Schweiz, aber auch Kanada, Lateinamerika, Australien, Singapur oder China. Und da geht es dann eher weniger um den Ketchup.
Nee, also die Marke ist dieselbe, also der Unternehmensname ist auch derselbe. Aber die haben damals angefangen, so wie Hehler Deutschland auch, das ist dem meisten Konsumenten ja nicht so bekannt, eigentlich als Zulieferer für die Lebensmittelindustrie beziehungsweise ganz am Anfang für das Fleischereihandwerk. Und so sind auch die internationalen, unsere Unternehmen groß geworden. Also die sind Zulieferer für die Lebensmittelindustrie und nur vereinzelt eigentlich verkaufen die auch Ketchup. Also wenn man jetzt sieht, natürlich Europa, sind wir in Holland und in Österreich noch stark vertreten mit dem Ketchup. Aber ansonsten in China und sowas, das ist dort ein Nebengeschäft, aber da liefern wir an die großen Konzerne wie Unilever, Nestle und sowas.
Denn auch wenn für viele Pommes- und Würstchenesser ganz klar ist, für welches Produkt der Name Hehler steht, so klar ist das gar nicht. Nicht umsonst heißt das Unternehmen Hehler Gewürzwerk. Gegründet hat Hermann Laue den Betrieb im Jahr 1905. Und als Unternehmenszweck gab er damals an: Handel mit Gewürzen. Und das macht Hehler bis heute. Das sind Gewürze, Gewürzsalze und Gewürzmischungen, und zwar vor allem für die Fleisch- und Wurstherstellung. In manchen Ländern gehört dann auch noch die Gastronomie zu den Kunden. Jahrzehntelang spielte ausschließlich das Gewürzgeschäft eine Rolle. Anfang der 1960er Jahre aber setzt eine Transformation ein, die das Unternehmen im Laufe der Zeit noch einmal deutlich breiter aufstellt. Denn im Jahr 1963 kommt der bekannte Hehler Gewürzketchup zum ersten Mal in die deutschen Supermarktregale. Entwickelt von Alexander Laues Großmutter Martha und ihrem Mann, dem damaligen Firmeninhaber Kurt Laue. Martha fand den ganz normalen Tomatenketchup einfach zu langweilig und wollte etwas Neues auf den Markt bringen. Bevor das Produkt damals aber reif für den Markt war, musste Martha erst immer mal wieder neuen Ketchup kochen, mit immer neuen Gewürzkombinationen. Und wer musste den Ketchup immer wieder literweise probieren? Der 10-jährige Sohn Björn. Der spätere Unternehmenschef konnte also wirklich von sich sagen, dass der Gewürzketchup ganz nach seinem Geschmack war. Und damit treffen dann er und seine Mutter auch den deutschen Geschmacksnerv. Im Laufe der Jahre entwickelt sich ein echter Verkaufsschlager. Trotz des Erfolgs, auf der Weltkarte spielt der Ketchup tatsächlich bisher nur in einem begrenzten Gebiet eine zentrale Rolle für das Unternehmen.
Man könnte fast sagen, in den deutschsprachigen oder hier in Europa, ja, was heißt bekannt? Also ich würde sagen, wir haben noch eine starke Position in Holland und in Österreich. In viele Länder Europas exportieren wir den Ketchup. Da haben wir aber keine wirkliche große Relevanz, auch gerade wenn man das jetzt mit Deutschland vergleicht. Also hier sind wir mit Heinz Marktführer und in den anderen Ländern sind wir irgendwo unter ferner Liefen. Da haben wir auch gerade ein Projekt laufen seit 2 Jahren. Dort haben wir ein Rebranding gemacht. Also unsere Ketchupflasche sieht dort etwas anders aus. Also nicht in Holland und Österreich, aber in allen anderen haben wir ein Rebranding durchgeführt, weil unser deutsches Etikett, wenn man sich das so vorstellt, das ist sehr, sie haben es als Junge schon gegessen, also das hat sich nicht groß verändert und das sieht halt auch so ein bisschen klassisch aus, sage ich jetzt mal so. Wenn man das in neue Märkte reinbringt, dann wirkt das eher altbacken.
Viele Jahre hatte Hehler es mit seinem Ketchup auch im klassischen Design probiert, aber das hat nicht so richtig funktioniert. Deshalb gibt's jetzt seit 2 Jahren einen neuen Anlauf, den Marktanteil in vielen Ländern auszubauen. Die Form der Flasche ist geblieben, aber das Etikett wirkt frischer und es gibt einen neuen Namen für die Ketchup-Marke.
Die heißt Martha, ist angelehnt an meine Oma, die auch den Ketchup mit meinem Vater zusammen sehr oft gekocht hat. Heißt Marthas Original Ketchup und hat auch den Konterfei von meiner Oma drauf. Das ist ein bisschen jünger und sieht ein bisschen schöner aus. Damit versuchen wir das jetzt gerade nochmal neuen Marktstart in vielen Ländern. Das sieht auch ganz gut aus.
Mehr als 40.000 Tonnen Ketchup verkauft Hehler jährlich und das macht inzwischen mehr als die Hälfte des Umsatzes aus. Der lag im Jahr 2020 bei rund 180 Millionen Euro. Trotzdem sind im internationalen Geschäft vor allem noch der Handel mit tausenden Gewürzen und Mischungen elementar wichtig für den Betrieb. Seit vielen Jahrzehnten hat Hehler fast überall auf der Welt ein Netz aus Tochterunternehmen, Handelspartnern und Vertriebsorganisationen aufgebaut. Die sorgen für einen Absatz von rund 30.000 Tonnen im Jahr. Eigentlich sind es nur Afrika und Indien, die da bisher keine Rolle spielen, sagt Laue. Wenn man doch aber zum Beispiel schon lange in China oder Singapur aktiv ist, wäre es dann nicht schön, dort neben den Gewürzen auch den Ketchup in die Supermarktregale zu bekommen? Denn vielleicht schmeckt den Menschen dort der Reis ja auch mit Gewürzketchup.
Es wäre natürlich schön, wenn das funktioniert. Ich denke, wir müssen da auch realistisch sein. Das ist heutzutage auch alles mit natürlich Investitionen und Marketingbudgets verbunden. Und wir sind weltweit eher auf die Industrie ausgerichtet. Also wenn wir nehmen jetzt mal China. Da hat mein Vater auch immer den Traum, jeder 10. Chinese einmal im Jahr eine Ketchupflasche. Dann wird es unserem Unternehmen gut gehen. Aber die ganzen Unternehmen sind aufgewachsen und groß geworden im Industriebereich. Und der Ketchup ist halt doch ein ganz anderes Geschäft. Wir haben da nicht die Produktionsmöglichkeiten. Wir haben da nicht die Verkaufskontakte, also in die Supermärkte rein. Das wäre nochmal eine sehr große Investition, die wir da tätigen müssten. Was nicht heißt, dass wir das nicht irgendwann tun, aber als Mittelständler sind ja auch unsere finanziellen Ressourcen begrenzt. Und so ein Ketchup irgendwo anders herzustellen, ist natürlich auch immer ein bisschen vom Rezepturgeheimnis und vom Rezepturschutz und sowas. Zumindest führt es zu Diskussionen auch innerhalb der Gesellschafter. Und wir wollen jetzt erstmal Europa gucken, dass wir da mit unserem Rebranding zurechtkommen. Und dann kann man sich vielleicht nochmal um andere Märkte kümmern. Aber das Europa ist schon mal erstmal Hauptaufgabe.
Zumal es nicht so ist, dass man in den vergangenen Jahren Langeweile bei Hehler hatte. Denn 60 Jahre nach der Erfindung des Gewürzketchups hat nicht nur die 4. Lauer Generation die Führung übernommen. Das Unternehmen hat in den internen Prozessen auch die Digitalisierung vorangetrieben und sich außerdem auch noch am Firmenstandort mit seinen allein hier mehr als 500 Mitarbeitern verändert und gerade erst eine neue Logistikhalle in Betrieb genommen. In der ersten Phase erstmal noch in einem Teilbetrieb. Eine Investition im zweistelligen Millionenbereich, die größte in der Firmengeschichte. Modernste Fabrik- und Hochregallagertechnologie, mehr Kapazitäten im Lager und für die Abfertigung der LKW. Die Abläufe sollen in allen Bereichen noch effizienter werden. Mit dieser Investition verbindet man bei Hehler durchaus große Hoffnungen. Eine weitere Transformation. Aber das Ganze bedeutet gleichzeitig auch eine Belastung, die man erstmal schultern muss.
Das ist Teil eines größeren Plans. Wir haben das irgendwann mal Hehler 2025 genannt. Das ist ja jetzt schon bald. Und das war eigentlich so ein bisschen die komplette Neubau der Fabrik oder der Firma hier. Wir haben ja in Deutschland nur einen Firmenstandort und wir haben uns vor 10 Jahren überlegt, wie soll es denn weitergehen? Weil mein Vater ist 1990 umgezogen und ja, die Gebäude hat er auch übernommen. Also die sind jetzt nicht mehr die jüngsten. Und wir haben uns einfach überlegt, so wie soll das jetzt hier weitergehen? Und so nach und nach bauen wir halt neu, investieren. Und jetzt wird am 1.1. nächsten Jahres unser neues Logistikzentrum komplett an live gehen. Wir sind im Teil-Live-Betrieb, also unser Ketchup läuft da komplett jetzt drüber. Und dann wird auch unser Paketversand darüber laufen. Vorher haben wir noch eine neue Abpackgebäude gebaut und jetzt das Logistikzentrum und diese beiden Gebäudeteile sind Teil dieser Großinvestition. Und ja, das ist im zweistelligen Millionenbereich. Und das ist schön anzusehen, aber auch, wie Sie gesagt haben, dann wieder große finanzielle Verantwortung. Und das muss ich jetzt erstmal alles rentieren.
Bei solchen Summen stellt sich immer die Frage, wie stemmen wir das denn jetzt am besten? Bei Hela hat man sich entschieden, die Deutsche Leasing mit ins Boot zu holen. Bei der herstellerunabhängigen Gesellschaft, die von rund 350 Sparkassen getragen wird, ist Maiko Oeser als Großkundengebietsleiter für Hela verantwortlich. Das komplette Logistik-Innenleben des neuen Hochregallagers wurde über ein Leasing-Modell finanziert. Das hat seine Vorteile, sagt Oeser, zum Beispiel gegenüber einem Kredit, denn eine so große Investition würde sich als Kredit deutlich auf die Relationen in der Unternehmensbilanz auswirken.
Der Vorteil ist im Leasing, dass die Investition nach dem Handelsgesetzbuch bilanzneutral dargestellt werden kann. Das heißt, der Kunde neutralisiert die Bilanzrelation und hat dann beispielsweise keine Rating-Einbüßen, also er optimiert sein Rating. Was bedeutet das Rating? Also Rating ist so eine Art Schulnote für die Unternehmen, um dann auch das Thema Pricing und Kapitalbeschaffung für die Zukunft zu machen. Das heißt, Leasing schont die Liquidität und schont die Bilanzrelation, damit der Kunde auch in Zukunft nachhaltig aufgestellt ist.
Und selbst wenn ein Unternehmen das nötige Geld auf der hohen Kante hat, kann es durchaus wesentlich interessanter sein, über ein Leasing nachzudenken, sagt Oeser. Genau deshalb würden auch so viele Firmen auf entsprechende Finanzierungsmodelle zurückgreifen.
In der Tat machen das sehr, sehr viele Unternehmen und ist auch für das Unternehmen vorteilhaft. Selbst wenn, ich sag mal so, das Geld da ist, ist es oft günstiger und wirtschaftlich sinnvoller, sich das Geld in Form einer Leasingfinanzierung zu leihen und dann beispielsweise auch noch Fördermittel einzubeziehen.
Gerade das Thema Fördermittel interessiert viele Unternehmerinnen und Unternehmer. Ob es um Elektrofahrzeugflotten, neue Verpackungsanlagen, neue Betriebssoftware oder andere Investitionen geht. Es gibt viele Zukunftsinvestitionen, die gefördert werden können. Egal ob beim kleinen Gewerbetreibenden oder beim Mittelständler wie Hela. Gerade wenn es zum Beispiel um Nachhaltigkeit und Energieeffizienz geht oder auch um die Digitalisierung. Da gibt es nur ein Problem. Es gibt Zuschussprogramme oder geförderte Finanzierungen wie Globaldarlehen oder Programmkredite. Es gibt bundesweite Programme der Kreditanstalt für Wiederaufbau oder Programme der Landesförderinstitute. Ach ja, und natürlich gibt's auch noch Förderungen auf europäischer Ebene. Auf gut Deutsch, wir sprechen von einem echten Förderdschungel.
Da sprechen Sie genau das richtige Thema an. Der Förderdschungel ist sehr, sehr unübersichtlich oder es gibt bestimmte Auflagen und Bedingungen. Wir als Deutsche Leasing haben ein spezielles Deal- und Fördermittelteam. Wir haben Experten, die sich sozusagen rund um die Uhr um das Thema aktuelle Fördermittel kümmern, sodass wir dann dem Kunden für das Investitionsvorhaben die optimalen Fördermittel bereitstellen können.
Dabei können ganz verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Muss man in einem Projekt zum Beispiel besonders lange Lieferzeiten für bestimmte Komponenten berücksichtigen, dann gibt es einige Fördermittel, die eine besonders lange provisionsfreie Zeit bei der Bereitstellung bieten. Oder sie bieten je nach Programm auch eine Zinssicherung. Und so ist vieles möglich, das sich bei den Fördermitteln allerdings auch von Tag zu Tag wieder ändern kann. Bei Hela lief das ganze Projekt mit der Deutschen Leasing reibungslos, erzählt Alexander Laue. Angeschoben hat das noch der frühere Finanzchef, der sich genau ausgerechnet hat, was für das Unternehmen am besten finanzierbar und sinnvoll ist. Und dabei kam dann eben auch heraus, einen beachtlichen Teil über ein Leasingmodell umzusetzen.
Das haben wir in diesem großen Umfang vorher auch noch nicht gemacht. Aber ich sag mal so, wenn man so große Sachen macht und, wie Sie sagen, sich transformiert, dann sind auch vielleicht neue Finanzierungsformen mal ganz interessant. Und er hat das damals und wir würden heute auch noch sagen, das war eine interessante Geschichte und so ist das im Prinzip gekommen.
Bei Hela spielte dabei eine große Rolle, dass das Leasing cashneutral ist. Denn eine solch millionenschwere Investition ist auch für einen Mittelständler nicht mal ebenso nebenbei zu realisieren. Und statt einer stark aufgeblasenen Bilanz wegen hoher Verbindlichkeiten stehen jetzt nur die Leasingraten in den Büchern. Anders als beim Rezept für den Gewürzketchup, das seit Jahrzehnten so gut wie gar nicht angetastet wird, sind andere Veränderungen und Transformationsprozesse durchaus gewünscht. Ob es die Expansion auch in anderen Ketchup-Märkten ist, ob es mehr Effizienz bei der Produktion und Lagerlogistik sind und nicht nur dort, spielt auch die Digitalisierung eine zunehmend wichtigere Rolle. Wer verkaufen will, der sollte auch im Internet aktiv sein. Das hat man sich irgendwann auch bei Hela gesagt. Gerade wo jüngere Kunden unterwegs sind, da muss auch sein Unternehmen Präsenz zeigen, sagt Alexander Laue. Vor 4 Jahren ging der Instagram-Account an den Start, zum Beispiel mit Rezepttipps. Und einige Zeit später folgte der eigene Webshop, unter anderem auch mit den ersten Merchandise-Artikeln. Merchandise für Ketchup? Tja, auch so mancher bei Hela wollte wohl zuerst nicht glauben, dass es dafür tatsächlich genug Fans gibt. Als erstes gab es eine Hela-Luftmatratze und als zweites eine Trinkflasche, die exakt genauso aussieht wie die Original-Ketchup-Flasche, nur eben mit Trinkverschluss. Aber wer kauft schon eine Ketchup-Trinkflasche, zweifelte auch Alexander Laue.
Und wir waren dann doch etwas verwundert, was dort geschieht. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Irgendwann ich glaube, freitags um 12 oder sowas. Und dann rief mich der Marketingchef an, ich glaube, um 2 Uhr und meinte, Herr Lau, Sie müssen mal in den Webshop reingehen. Wir wissen nicht, was da los ist. Und dann hatten wir innerhalb von 6 Stunden waren wir ausverkauft und hatten irgendwie 4000 Aufträge.
Zeitweise waren sogar die Server unter der Last der Anfragen zusammengebrochen, weil man auf einen solchen Ansturm gar nicht vorbereitet war. Und die Trinkflasche musste nach wenigen Stunden aus dem Shop genommen werden, weil gar nicht genug Leute da waren, die die Flut an Bestellungen abarbeiten konnten. Für das Team bedeutete das zusätzliche Arbeit am Wochenende, Pakete packen auf schnell zusammengestellten Extratischen. Da musste dann sogar die Marketingabteilung mit anpacken, denn die Hela-Fans sollten nicht allzu lange auf ihre Fanartikel warten. Und die reagieren dann sogar schon mal bei Instagram oder TikTok auf einen Lieferengpass.
Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte: Hela Shop ist komplett ausverkauft. Aber auf Instagram sagen sie, dass sie mit Hochtouren an Nachschub arbeiten. Das heißt, die Luftmatratze kommt bald zurück und sicherlich auch die Socken und die Trinkflasche natürlich auch.
Auch wenn man in der Firmenzentrale genau weiß, dass man mit diesen Artikeln nicht so viel Geld verdienen kann, als wenn jeder 10. Chinese einmal im Jahr den Hela-Ketchup kaufen würde. Aber der neue Unternehmenschef ist inzwischen fest überzeugt, da geht noch was.
Also da hat uns die Digitalisierung auch gezeigt, das war ja auch so zum Testen, da sind Märkte, also Merchandise und sowas haben wir ja vorher nicht verkauft. Also das war alles Zusatzumsatz, den wir gemacht haben, der uns neue Marktfelder ermöglicht. Und wir wissen jetzt, oder das wussten wir auch vorher schon, aber wir haben es jetzt am eigenen Leib erfahren, wie viele Fans wir doch draußen haben und auch was für eine Community da draußen, was es da gibt so und wie die untereinander reden und sowas. Und das hat uns schon nochmal zum Nachdenken gegeben und da wollen wir auch in Zukunft noch ein bisschen Gas geben.
Weniger zum Nachdenken angeregt, als vielmehr für Kopfzerbrechen gesorgt haben allerdings in den vergangenen Jahren auch die verschiedenen Krisen. Denn die gingen auch an Hela nicht vorbei. Zum Beispiel, als es um die Rieseninvestitionen in die neue Lagerlogistik ging, erinnert sich Maiko Oeser von der Deutschen Leasing.
Natürlich auch hier das Thema Lieferverzögerung. Also wir hatten das Corona, wir hatten dann inflationsbedingt bestimmte Materialien, die dann ersetzt werden mussten. Wir hatten dann Fachkräftemangel, sodass die Investition insgesamt dann doch schon etwas länger gedauert hat oder länger andauert als ursprünglich geplant und wir dort dann aber auch ganz flexible Lösungen anbieten.
Wenn man das so hört, klingt es nach etwas windigen Zeiten, durch die Hela in den vergangenen 3 Krisenjahren gehen musste. Wenn man Alexander Laue allerdings zuhört, dann klingt es eher nach einem ausgewachsenen Orkan. Corona, Ukraine-Krieg, Inflation, Energiekrise – das alles traf ausgerechnet auf eine Phase einer größeren Transformation im Unternehmen. Und deshalb meint der Hela-Chef:
Ich sehe das letzte Jahr, besonders Ende letzten Jahres, war für uns das Schwierigste oder fast das Schwierigste seit Firmenbestehen. Wir hatten einmal in den 90er Jahren einen Rückruf von unserem Ketchup, der hat das Unternehmen finanziell fast in den Ruin getrieben. Das hat mein Vater dann sehr hautnah miterlebt. Ich sag mal so, jetzt ist er auch pensioniert und hat die letzten 1-2 Jahre mir das überlassen, mir Sorgen zu machen sozusagen. Und das war schon Ende letzten Jahres extrem schwierig, wie Sie gesagt haben. Die einzelnen Sachen hätten schon gereicht. Jetzt kommt bei uns noch als individuelle Situation hinzu die Großinvestition, die wir getrieben haben, wo wir die Effizienz noch nicht haben, aber die Kosten. Und es kommt hinzu, dass wir im Unternehmen, auch wenn ich schon seit 12 Jahren dabei bin, wie Sie gesagt haben, in der Digitalisierung viel Transformation hatten. Nicht nur durch Corona, das mit dem Homeoffice und mit dem ganzen digitalen Kommunizieren, sondern wir wollten uns auch so weiterentwickeln. Und so haben wir auch zahlreiche neue Software im Unternehmen eingeführt etc. Also neben diesen externen Krisen haben wir intern noch, jetzt haben wir meinen Vater wirklich in Ruhestand gelassen, so ein bisschen auch Nachfolgewechsel gehabt. Also wir hatten schon intern extreme Umwälzung, extrem große Investitionen und dann das Externe. Also das war wirklich extrem, was wir die letzten Jahre gemacht haben.
Inzwischen aber sei der Ketchup- und Gewürzanbieter über den Berg. Dank einer starken Marke, dank seines Vaters, der den Betrieb finanziell gut aufgestellt hatte, und dank guter Mitarbeiter und eines starken Teams, sagt Alexander Laue. Er ist überzeugt, dass sich Hela auch in Zukunft anpassen und verändern muss. Die weitere Digitalisierung wird für das Unternehmen genauso eine Herausforderung wie zum Beispiel auch noch mehr Nachhaltigkeit. Ob in der energieintensiven Produktion, bei den Mitarbeitern oder den Lieferketten bei den Gewürzen. Es gibt noch viel zu tun. Aber es ist auch schon viel getan. Und die Tatsache, dass Hela den Sturm der vergangenen Jahre überstanden hat, das ist kein Zufall oder Glück, sagt Maiko Oeser von der Deutschen Leasing. Ja, die einzelne Entscheidung, sich zum Beispiel für eine Investition im richtigen Augenblick noch einen guten Zinssatz zu sichern, die könne zwar auch mal glücklich sein.
Glück allein, ja, das kann sein. Die Ausgangslage kann glücklich sein oder unglücklich sein. Es kommt dann aber auf das unternehmerische Geschick an, in jeder Zeit dann entsprechend die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Und da sieht der Finanzfachmann durchaus optimistisch in die Zukunft seines Kunden. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Und mehr Infos zu dieser Folge finden Sie natürlich wieder wie immer in unseren Shownotes. Mit Hela waren wir diesmal in Schleswig-Holstein, ganz im Norden der Republik. In der nächsten Folge geht's ganz in den Süden, nach Bayern. Und zwar auch in ein Familienunternehmen. Das hat zum Beispiel die Paulaner Brauerei in München eingekleidet. Also nicht die Mitarbeiter, sondern den Neubau. Denn beim nächsten Mal geht's um einen Spezialisten für komplette Gebäudehüllen. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder reinhören. Bis dahin, machen Sie's gut.
Erfolgsbilanz. Der Sparkassen-Podcast für und mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Mehr Informationen auf sparkasse.de/podcast.